Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Ralf Füchs, der uns über wieder eine App zugeschaltet ist. Denn er hat selbst gesagt, er befindet sich in selbstgewählter Quarantäne. Schönen guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Herr Müller.
Wie geht's Ihnen in der Quarantäne?
Och, den Umständen entsprechend ganz gut. Quarantäne heißt bei mir Homeoffice. Das heißt, ich arbeite von zu Hause und zwar ziemlich viel, weil dieses Homeoffice viel langwieriger ist als das Präsenzbüro, wo man sich kurz mit dem Team mal verständigen kann. Alle Vorgänge dauern viel länger.
Ich dachte schon, der Weg vom Bett zu Ihrem Arbeitsplatz in Ihrer Wohnung ist so weit oder so, dass Sie es länger
brauchen. Nein, so groß ist meine Wohnung nicht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wie immer in dieser Stunde zwischen 12 und 13 Uhr heißt es eine Stunde ein Gast und es ist heute Ralf Füchs. Der war viele Jahre in der Heinrich-Böll-Stiftung und wichtig als Geschäftsführer und ist jetzt Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Zentrum Liberale Moderne. Und wir haben es eben schon gehört, er sitzt im Homeoffice in Berlin und aus diesem Homeoffice ist er uns zugeschaltet. Hallo nochmal.
Guten Tag, funktioniert ganz gut.
Toll, ne? Das ist die digitale Welt, die das möglich macht. Wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Aber vor ein paar Jahren wäre vieles nicht möglich gewesen, was wir jetzt schon fast
aber
im Alltag
Dauerzustand
erleben.
Aber als Dauerzustand wünsche ich sie mir auch nicht.
Ach nee, es wäre schöner, sie hier zu haben, natürlich, klar. Ja. Wir haben hier vielleicht bald das Vermummungsgebot. In Österreich ist das schon der Fall. In Jena ebenfalls, also zum Einkaufen nur noch mit Maske. Sie selbst sind ja unter anderem im Homeoffice, weil Sie zur Risikogruppe gehören als End-60er. Da gehe ich doch mal davon aus, dass Sie schon gehäkelt haben und sich, wenn Sie keine kaufen konnten, eine Maske gebastelt haben.
Ich gestehe, ich habe mir über das Internet ein paar Masken besorgt und zwar fürs Einkaufen, weil ich das eigentlich eine Zumutung gegenüber allen anderen empfinde, wenn man ungeschützt für andere sich doch in eine relativ enge Situation begibt, wo es schwer ist, Abstand zu halten zu allen anderen. Auch wenn die Masken gar nicht selbst schützen, also die relativ schlichten OP-Masken vor einer Ansteckung, stützen sie doch zumindest, das ist jedenfalls mein Kenntnisstand, andere.
Genau, das ist nämlich das Problem.
Und wenn das viele tun, dann ist das natürlich für alle gut. Ja. Und ich verstehe natürlich das Argument, was wir gerade gehört haben vom Vorsitzenden der Bundesärztekammer, dass Schutzmasken vor allem die höherwertigen, die auch einen passiven Schutz bedeuten, für das medizinische Personal jetzt vorrangig reserviert werden müssen. Aber daraus generell eine Empfehlung zu machen, das wäre irrelevant oder würde nichts nützen.
Herr
das
Füchs, was, immer für irreführend gehalten. Was haben Sie denn bezahlt für die Maske?
Kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr aus dem Stegreif sagen. Das war jedenfalls keine horrende Beträge, wenn man überlegt, was man sonst für einen Espresso oder ein Bier ausgibt, finde ich, lohnt sich diese Investition schon.
Also wir brauchen dann 80 Millionen Masken demnächst und zwar pro Tag, weil die sind nur einmal verwendbar im Prinzip. Ich bin gespannt, wie das gelingen soll. Ja, Sie nehmen die Lage, denke ich mal, ernst. Im Prinzip nehmen wir sie auch alle ernst. Inzwischen ist es vielleicht aber auch mal ganz gut, sich mal einen kleinen Spaß auch drüber zu machen. Also wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, 80 Millionen Deutsche hinter Maske.
Dennoch, Sie müssen die ja auch nicht permanent tragen, sondern wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen müssen. Ich bin ja in einer privilegierten Situation. Ich kann von zu Hause aus arbeiten und über das Netz mit meinen Kolleginnen und Partnern und was auch immer kommunizieren. Aber Millionen von Leuten müssen jeden Tag zur Arbeit, um diesen Laden aufrechtzuerhalten. Und dass Pflegekräfte, Kassiererinnen, Taxifahrer, Polizisten nicht mit Masken geschützt werden, das finde ich schon sehr heikel. Natürlich ist es eine Frage der Produktion, die jetzt hochgekurbelt werden muss. Wir haben leider ein paar Monate verloren und wir sind zu sehr abhängig von China. Die haben inzwischen, ich glaube, fast 90% der medizinischen Ausrüstung werden dort produziert. Aber inzwischen, wenn ich das richtig sehe, läuft auch in der Bundesrepublik die Produktion hoch. Textilfirmen stellen um.
Und selber häkeln und stricken, habe ich gelesen. So, man machen selber.
Ja, Nähen. Natürlich.
Und es gibt, wenn ich das noch sagen darf, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, es gibt ja einen wunderbaren Akt der deutsch-vietnamesischen Freundschaft, die viele vietnamesische Nagelstudios haben. Ich glaube, insgesamt 125.000 Masken gespendet. Das sind gute Nachrichten in schwierigen Zeiten. Ralf Füchs, wir hören uns gleich wieder. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie gestern Deutschlandfunk Kultur ungefähr zu dieser Zeit gehört haben, dann haben Sie gehört, wie ich gesagt habe, dass hier relativ wenig über Ungarn zu hören war. Also die Vorgänge in dem Land, in dem quasi jetzt ein Regierungschef ganz allein, wenn man so will, diktatorisch, wenn er möchte, regieren könnte. Viktor Orban nämlich, der hat die Corona-Krise zum Anlass genommen, sich Sondervollmachten zuzuschreiben lassen und quasi das Parlament entmachtet. Ja, vor ein paar Monaten hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Es hat natürlich Reaktionen gegeben, in Brüssel jetzt vor allem. Und darum soll es jetzt gehen mit Ralf Füchs, der mir aus dem Homeoffice zugeschaltet ist. Und aus Brüssel hören wir Paul Vorreiter. Tag, Herr Vorreiter.
Hallo.
Vielleicht erstmal nochmal die Frage an Ralf Füchs. Wie haben Sie das erlebt? Was war Ihre Reaktion auf die Vorgänge in Ungarn?
Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Orban ist schon seit Jahren dabei, das Land in eine Art Demokratur zu verwandeln. Also nach außen stehen noch die demokratischen Fassaden. Es gibt Wahlen, es gibt noch ein Parlament, es gibt Gerichte. Aber im Innern werden Gewaltenteilungen und demokratische Rechte immer stärker ausgehöhlt und wird sagen, autoritäre Herrschaft aufgebaut. Und jetzt hat er die Gelegenheit genutzt, um sagen, den Ausnahmezustand permanent zu machen. Der ist unbefristet. Das Parlament hat sich selbst suspendiert. Ja, es war ja eine Parlamentsmehrheit, die das dann beschlossen hat. Und ich finde, das ist völlig inakzeptabel. Das höhlt die europäischen Grundwerte von innen aus.
Ja, und dann kommt so eine Reaktion von Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, die gesagt hat, alle Notstandsmaßnahmen müssen auf das, was notwendig ist, begrenzt und streng verhältnismäßig sein. Sie dürften nicht unbegrenzt dauern. Paul Vorreiter in Brüssel, gab es denn deutlichere Positionierungen in Brüssel von der Kommission?
Naja, vielleicht kann man erstmal dazu sagen, dass diese Aussage der Kommission schon auf harsche Kritik gestoßen ist, vor allem auch aus dem Parlament, weil sie sich eben nicht dezidiert an Ungarn gerichtet hat, auch wenn natürlich klar ist, dass damit Ungarn gemeint ist. Aber nichtsdestotrotz ist ja da auch dieser Passus in diesem Statement drin gewesen, dass man im Geiste der Zusammenarbeit jetzt einfach prüfen möchte, ob diese Notstandsmaßnahmen auch dem EU-Recht entsprechen. Und da kann man natürlich die Frage stellen, und das hat sicherlich auch hier für viel Schmunzeln gesorgt in Brüssel, Geist der Zusammenarbeit, Herr Füchs hat es ja schon ausgeführt, den sehen wir ja schon seit Jahren bei Viktor Orban nicht, wenn es um Brüssel geht. Und jetzt wird eben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gäbe, da jetzt etwas zu machen. Einige Probleme liegen natürlich auch so ein bisschen in den EU-Verträgen. Also wenn man zum Beispiel hier das schärfste Schwert sich ansieht, das Artikel 7-Verfahren, also das zum Stimmentzug führen soll von Ungarn. Problem dabei, es müsste einstimmig ohne die Stimme Ungarns zusammenkommen. Polen, ein anderes Land, das ja auch mit der Rechtsstaatlichkeit immer wieder Ärger hat mit Brüssel, würde da Ungarn zur Seite stehen und das dann blockieren. Also das würde nicht in Frage kommen. Zwar hat die EU-Kommission ja vorgesehen, dass sie ein Rechtsstaatsmonitoring einführen möchte, also wo alle Staaten immer wieder darauf geprüft werden sollen, wie es bei ihnen mit der Rechtsstaatlichkeit steht. Aber auf dieses Gesetz warten wir noch und auch auf eine weitere Maßnahme, die ja auch im Gespräch ist, der neue Haushalt 2021-27. Da soll es ja auch einen Rechtsstaatssanktionsmechanismus geben. Wir wissen allerdings natürlich jetzt gerade auch wegen der Corona-Krise überhaupt nicht, wie dieser Haushalt aussehen wird und ob dieser Sanktionsmechanismus tatsächlich auch Zähne haben wird. Da gab es ja bereits schon auch einen Vorschlag vom Ratspräsidenten Charles Michel, der diesen ursprünglichen Vorschlag da ziemlich zahnlos ausgestaltet hat. Also das sind alles so Maßnahmen, die zumindest jetzt nicht kurzfristig Hilfe schaffen würden. Allerdings vielleicht ein Mittel, was es tatsächlich gäbe, das wäre tatsächlich zum EuGH zu gehen und diese Notstandsgesetze zu prüfen. Wir hatten das ja auch in ähnlicher Form auch schon mit Polen gesehen, wo es in einer Entscheidung ja auch zu einer einstweiligen Verfügung gekommen ist vom EuGH. Also das ist so ein bisschen so eine Mischung aus mittel- bis langfristig könnte da einiges passieren, aber kurzfristig.
Also rechtlich schwierig offenbar. Herr Füchs, was hätten Sie sich denn wenigstens an rhetorischen Reaktionen gewünscht? Ein paar deutlichere Worte oder was auch immer?
Aber ja, also es stimmt ja, dass die strukturellen Möglichkeiten auf die ungarische Regierung und auf Orban einzuwirken allenfalls mittel- und langfristig sind. Aber ich hätte es schon für notwendig und angebracht gehalten, dass Ursula von der Leyen hier eine klare Sprache findet. Weil das geht richtig an die Substanz. Wenn die Europäische Union Bestand haben will, dann muss sie eine Werteunion sein, die auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gegründet ist. Und wenn das massiv von innen heraus in Frage gestellt wird, dann haben wir ein Problem. Und dann muss das auch offen artikuliert werden.
Problem ist vielleicht, dass die Fidesz-Partei, also die von Viktor Orban, ja Mitglied der EVP-Fraktion ist. Herr Vorreiter, muss man das vielleicht nochmal neu diskutieren?
Also das wäre zumindest ja auch eine denkbare Möglichkeit. Ich meine, Ursula von der Leyen, CDU-Mitglied, könnte sich ja auch dafür einsetzen, dass jetzt eine rote Linie ist und dass man sagt, eben jetzt muss tatsächlich auch Fidesz, deren, bislang ist es ja so, dass ja nur die Mitgliedsrechte in der Parteienfamilie suspendiert sind, aber die sitzen ja ganz normal trotzdem in der EVP-Fraktion im Parlament, dass man sie eben ausschließt. Das könnte man natürlich machen. Es gibt auch so ein bisschen Bewegung, muss man auch sagen, in diese Richtung. Also wir lesen heute von Dänemarks Christdemokraten, dass die diesen Ausschluss fordern. Und auch Dennis Radke, der ja CDU-Europaabgeordneter ist, der fordert das auch. Aber es würde natürlich eine ganz andere Qualität bekommen, wenn halt eben Ursula von der Leyen selber CDU-Mitglied diesen Schritt auch gehen würde. Ob sie den Mut dazu hat, ist natürlich eine andere Frage. Man muss vielleicht auch so ein bisschen sehen, sie ist ja gewählt worden mit wenigen Stimmen, ja, damals im Europaparlament zur Kommissionspräsidentin und verdankt das ja auch Stimmen aus Osteuropa. Da kann man natürlich jetzt drüber mutmaßen, ob sie jetzt da in dieser Form deswegen auch befangen ist und eben diese klare Sprache deswegen eben vermeidet.
Ein paar Vorbereiter aus Brüssel, erstmal vielen Dank. Ralf Füchs. Es zerrt und zieht überall, wie es scheint. Der EuGH soll womöglich bemüht werden. Also es wirkt alles sehr hilflos. Polen ist dafür bekannt, gerne dem nachzugaloppieren, was Ungarn vormacht. Dann haben wir das Problem, dass Deutschland ja ganz stark dagegen ist, Eurobonds aufzulegen. Also der Süden Europas ist quasi auch wieder in so einer Situation, zum Bettler zu werden, zum Bittsteller. Ist die EU tatsächlich in großer Gefahr? Wie sehen Sie das?
Ich glaube ja, dass diese doppelte Herausforderung durch die Corona-Krise, die ja nicht nur das Gesundheitswesen vor riesige Aufgaben stellt, sondern die auch für die europäische Ökonomie eine große Belastung sein wird, und durch diesen Vormarsch der Rechtspopulisten und Nationalisten in der Europäischen Union, ja nicht nur in Mittelosteuropa. Wenn wir an Italien denken, Salvini, das ist noch lange nicht, sagen, vorüber. In fast allen europäischen Ländern haben rechtspopulistische und nationalistische Parteien so zwischen 15% und 30% der Stimmen. Und beides zusammen kann tatsächlich zu einer Existenzkrise für die Europäische Union führen. Und deshalb ist jetzt umso mehr Solidarität gefragt, auch wenn es um die finanzielle Unterstützung der Länder geht, die am stärksten von der Krise betroffen sind und deren finanzielle Handlungsfähigkeit, weil sie schon so hoch verschuldet sind, auch sehr begrenzt ist. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt blind in eine Haftungsunion stolpern, wo sagen die Bundesrepublik und andere prosperierende Länder unbegrenzte Haftung übernehmen für die Politik von Ländern, die sie dann gar nicht beeinflussen können. Aber dass es jetzt gemeinsame Finanzierungsinstrumente braucht, ich würde sagen Corona-Bonds, die also ganz gezielt an die Bekämpfung dieser Krise gebunden sind, das halte ich für unvermeidlich, damit die Europäische Union nicht immer weiter auseinanderdriftet.
Deutschlandfunk Kultur, Ralf Füchs ist zu Gast, der Geschäftsführer von Zentrum Liberale Moderne. Herr Füchs, sind Sie schon mal auf Facebook oder per Twitter so richtig heftig beleidigt worden oder angegriffen worden?
Och, naja, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, auch nicht in den sozialen Medien, und scheue keine Kontroversen. Und das heißt, dass man auch damit rechnen muss, dass man nicht nur Kontra bekommt, sondern dass man auch heftig beschimpft wird. Das hat auch schon mehrfach Versuche gegeben, mich bei Twitter oder Facebook anzuschwärzen und blockieren zu lassen. Und das empfinde ich schon als eine extrem kritische Situation, dass versucht wird, unliebsame Positionen entweder von ganz links oder von ganz rechts dann mundtot zu machen.
Hass im Netz ist aber natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Renate Künast ist sehr, sehr oft und sehr, sehr harsch beleidigt worden und geht dagegen vor. Und das ist ein mühseliger Prozess, aber bislang hat sie alles gewonnen. Und die Frage ist eben, was kann man dagegen tun? Die Antwort der Bundesregierung war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das war nicht unumstritten. Und ob die Maßnahmen wirklich helfen, Unternehmen wie Facebook, Twitter und Co. zu klaren Vorgehen gegen Hass zu bringen, na, wird man sehen. Heute hat jetzt das Bundeskabinett Nachbesserungen verabschiedet. Das muss dann noch in den Bundestag. Und das aber ist jetzt schon mal auf den Weg gebracht. Johannes Kuhn, was wurde heute denn genau nachgebessert? Johannes Kuhn, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio.
Es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist ja gerade im Bundestag, der zweite jetzt durchs Bundeskabinett. Da geht es darum, de facto bestimmte Unklarheiten zu beseitigen und auch bestimmte handwerkliche Schwächen des Gesetzes ein bisschen zu bereinigen. Plattformen müssen die Möglichkeit bieten, dass ich Kommentare melden kann. Aber zum Beispiel Facebook hatte das sehr tief versteckt, diesen Button im Menü. Und sowas ist jetzt zum Beispiel nicht mehr möglich. Die Herausgabe von Verfassernamen zum Beispiel war nicht einfach, weil es teilweise in den USA lagert und man dann mit Rechtshilfeersuchen kommen musste. Das soll einfacher werden. Und zugleich soll es auch Möglichkeiten geben für Verfasser von einem Kommentar. Wenn der gelöscht wurde, gab es bisher keine Möglichkeit, da institutionalisiert gegen zu protestieren und zu sagen, begründet doch mal bitte, warum ihr diesen Kommentar löscht und warum der unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt. Das soll sich jetzt ändern, genau wie private Schlichtungsstellen kommen sollen. Da geht es auch darum, dass man eben nicht jede Beleidigung vor Gericht ausfechtet.
Wie würden Sie das einordnen? Also es gab ja ursprünglich sehr viel Kritik, Meinungsfreiheit sei eingeschränkt etc. Wie sind jetzt diese Änderungen einzuordnen in dem Zusammenhang?
Ich glaube, es hat sich nicht bestätigt, dass das die Meinungsfreiheit jetzt total einschränken würde. Ich glaube, es hat sich aber auch nicht bewahrheitet, der Zweck dieses Gesetzes, das seit 2018 in Kraft ist, nämlich den Diskurs ein bisschen zu glätten. Herr Füchs hat es ja angedeutet, es ist ja nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und da ist natürlich immer eine Frage, was kann der Gesetzgeber denn überhaupt tun? Das ist jetzt so ein bisschen, man gestaltet es nutzerfreundlicher, macht auch die Workflows sozusagen ein bisschen einfacher. Aber ob man damit insgesamt diesem Problem, das ja auch gesamtgesellschaftlich ist, nämlich die Verrohung der Sitten, die Verrohung des Diskurses, die es an einigen Ecken gibt, ob man das jetzt mit Hilfe eines Gesetzes lösen kann, ist immer die Grundsatzfrage, glaube ich, die dahinter steckt.
Herr Füchs, haben Sie eine Idee, was über Gesetzgebung hinausgehen könnte?
Also erstmal geht es nach meinem laienhaften Verständnis darum, dass wir die Gesetze, die es bereits im realen Leben gibt, gegen Beleidigungen, gegen Volksverhetzung zum Beispiel, auch konsequent im Netz anwenden. Ja, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist. Die Problematik besteht darin, dass wir die Betreiber der großen sozialen Netzwerke, der Plattformen wie Facebook und Twitter damit zum Richter machen, ohne dass wir genau die Kriterien kennen, ich jedenfalls nicht, nach denen die dann entscheiden, welcher Kommentar, welcher Post rechtswidrig ist und gelöscht wird. Und das ist auch eine Einladung natürlich für Denunziantentum, also der Versuch, unliebsame Positionen mundtot zu machen. Aber ich habe letztlich auch keine schlüssige Antwort darauf, wie wir dieser zunehmenden Verrohung, dem zunehmenden Hass und der Feindseligkeit im Netz Herr werden können, außer über politische Bildungsarbeit und tatsächlich dann konsequente Anwendung des Strafrechts.
Es ist sehr interessant, dass die Social-Media-Angebote gerade jetzt auch natürlich wahnsinnig nachgefragt sind, aber auch, dass gerade dort viel Unfug unterwegs ist. Es wurden ja zum Beispiel selbst Tweets des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro gelöscht. Und ja, das ist also eine wilde Situation. Ja, nochmal vielleicht die Frage, also hat die Regierung da jetzt genug vorgelegt oder ist immer noch sozusagen Luft nach oben, wenn es um eine gesetzliche Handhabe geht?
Das ist ja immer so eine Frage, weil natürlich das NetzDG hat damals sehr viel versprochen. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, die Internetkonzerne sind so mächtig und da passiert zu viel und wir haben keinen politischen Zugriff. Und was Heiko Maas damals als Justizminister versprochen hat, war ja nicht nur, wir regeln den Diskurs besser und zivilisieren ihn, sondern wir machen jetzt auch was. Und das wurde natürlich sehr wahrgenommen. Das Ergebnis ist jetzt mager, nur ich glaube, man darf auch nicht die internationale Wirkung unterschätzen. Zum Beispiel, dass jetzt Ungarn gegen Fake News im Kontext der Corona-Krise verabschiedet hat, die da drakonische Strafen vorsieht. Das zeigt natürlich, dass quasi diese Idee, da gesetzlich am Rad zu drehen und da hart durchzugreifen, jetzt auch zum Beispiel eben im anderen Teil des NetzDG mit Weitergabe an das BKA von strafrechtlich relevanten Kommentaren, dass das auch im Ausland ganz anders interpretiert werden kann. Und wir wissen aus Singapur und Russland, dass da eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Beispiel für Vollzug von Recht und Ordnung, weil die Deutschen machen das, dann können wir es auch machen, gesehen wurde. Und das ist ganz schwierig und ich glaube, da blickt die deutsche Politik auch noch nicht so ganz über den Tellerrand hinaus. Ich weiß aber nicht, wie Sie sehen, Herr Füchs.
Ja, das waren gute Beispiele, dass autoritäre Regimes genau diese Art von Regulierung sich zunutze machen, um Zensur, staatliche Zensur im Netz durchzusetzen. Da ist China an der Spitze, Russland folgt dicht darauf und andere autoritäre oder halbautoritäre Länder haben das inzwischen imitiert. Deshalb war ich auch nicht so glücklich mit dieser Formulierung, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz einen politischen Zugriff auf diese Plattformen ermöglichen sollte. Da bin ich strikt dagegen, dass der Staat da irgendwelche Vorschriften oder Vorgaben macht oder inhaltlich eingreift in die Diskussion. Was wir versuchen müssen durchzusetzen, ist tatsächlich eine Zivilisierung durch die Anwendung der Schutzrechte, die wir haben, die auch die Meinungsfreiheit schützen, weil sie vor Beleidigungen und vor Hassangriffen und Attacken, wie sie Renate Künast über sich ergehen lassen müsste, schützen sollen. Hm. Ich glaube nicht, dass wir dafür einen Zauberstab finden. Da gibt es keine Patentlösung für. Wir sind ja auch noch in einem relativ frühen Stadium. Wir experimentieren noch mit diesen Medien, wir lernen noch. Und ich denke, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen über eine kluge und intelligente Regulierung, die dann aber nicht den Kern der Meinungsfreiheit einschränken darf.
Danke an Johannes Kuhn im Hauptstadtstudio und Ralf Füchs. Wir hören uns gleich wieder. Wenn Sie uns seit kurz nach 12 zugehört haben, haben Sie erfahren, dass mein heutiger Gast Ralf Füchs sich im Internet Gesichtsmasken besorgen musste, weil es die in der Apotheke um die Ecke wahrscheinlich nicht mehr gab oder im Drogeriemarkt. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Thema, nämlich hat der Markt versagt in dieser Zeit der Krise? Es kann doch nicht sein, dass dieses Land nicht in der Lage ist, seine Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Schutzmasken zum Beispiel zu versorgen. Und aus der FDP waren ja auch schon erste Stimmen zu hören, die also staatliche Hilfen für die Wirtschaft forderten. Also der Staat muss es dann vielleicht doch am Ende wieder rechnen.
Die Bundesregierung hat sie beschlossen im großen Stil.
Ja gut, in einer in einem sozusagen finanziellen Ausmaß, wie es so noch nicht gegeben hat. Aber jetzt sind vielleicht auch noch weitere strukturelle helfende Kräfte gefordert.
Also nochmal zu der Frage, ist Corona Marktversagen? Das halte ich wirklich für abwegig. Wenn, dann kann man den Fischmarkt in Wuhan dafür verantwortlich machen. Das war ja offenbar der Ausgangspunkt dieser Pandemie. Es ist eher eine Frage, ob der Staat hier seine Grundfunktion, nämlich Daseinsvorsorge zu betreiben und Schutz und Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten, ausreichend wahrgenommen hat. Wir sitzen auf großen Öl- und Gasreserven als Krisenvorsorge, aber wir hatten offensichtlich nicht genügend Vorräte, nicht nur für Schutzmasken, auch für medizinische Schutzkleidung oder für Beatmungsgeräte. Das heißt, wir waren politisch nicht wirklich auf eine solche Pandemie vorbereitet. Vielleicht waren wir zu sehr in einer Schönwetterlaune und dachten, uns kann eine solche existenzielle Krise gar nicht erreichen. Das ist sicher eine der Lektionen aus der Corona-Krise, dass wir immer gewappnet sein müssen auf das Unvorhergesehene. Und das heißt auch staatliche Vorsorge.
Ja, aber Herr Füchs, ich meine, das ist eine Bedrohung. Natürlich, das weiß man seit Anfang der 10er Jahre, SARS-Ausbrüche, insbesondere in China, MERS im Mittleren Osten. Das ist weit weg, das ist uns fremd. Vielleicht ist es bei uns dann auch eher so, dass wir Krisen ganz anders definieren, also über kriegerische Einsätze tatsächlich. Sie sagen, die Ölreserven etc. Diesen unsichtbaren Feind, den hat niemand auf dem Schirm tatsächlich, auch wenn Bill Gates seit Jahren sagt, das ist die größte Bedrohung unserer Zeit. Da hört dann aber keiner hin, offenbar.
Ja, wir waren, glaube ich, so seit den 90er Jahren in einer Mentalität als Gesellschaft, dass die Zukunft freundlich ist. Ja, wir haben keine Feinde mehr, das Zeitalter der Kriege ist vorbei, die Demokratie hat weltweit gesiegt, Fortschritt. Und das ist inzwischen massiv in Frage gestellt, einerseits durch den Klimawandel, das war der erste große Einschlag, und jetzt durch die Corona-Krise. Und das zeigt, dass wir mehr auf, das Wort dafür heißt Resilienz, achten müssen, also eine Mischung aus Widerstandsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und das klassische Aufgaben des Staates, wie eben Krisenvorsorge, nicht vernachlässigt werden dürfen. Ja, wir brauchen starke staatliche Institutionen, das ist eine Lehre aus der Corona-Krise, aber wir brauchen natürlich auch leistungsfähige Unternehmen, weil der Staat produziert keinen Wohlstand und er produziert auch keine Masken und er produziert auch keinen Impfstoff. Ja, der größte Teil der Innovation kommt aus der Wirtschaft, deshalb ist dieser Gegensatz, der da immer aufgemacht wird zwischen Staat und Markt, öde. Das sollten wir lassen. Wir brauchen sowohl einen handlungsfähigen Staat und leistungsfähige Unternehmen.
In dieser Stunde zwischen 12 und 13 Uhr ist immer ein Gast zu erleben hier in dieser Sendung. Und am Montag war das Professor Wolfgang Kaschuba. Und das haben Sie vielleicht gehört. Wenn nicht, kann ich nur schnell so sagen. Der hat gesagt, was wir gerade erleben in dieser Krise, das zeigt viele Chancen auf, viele Veränderungen, neue Solidarität, die entsteht, eine neue Intimität, auch lauter Dinge, die eigentlich strukturell vielleicht auch was ändern könnten in unserem Land. Also es ist so ein hoffnungsvoller Blick nach vorne mit der Idee, dieser Krise zeigt, wir können da auch was mitnehmen, wir können da was draus lernen. Ralf Füchs, heutiger Gast, was sagen Sie dazu?
Nein, natürlich kann man immer versuchen, aus einer Krise noch das Beste zu machen und Lektionen zu ziehen, aber ich halte das doch weitgehend für Wunschdenken. Ja, was sollen wir aus dieser Krise wirklich mitnehmen? Stay at home, statt ins Theater oder in die Kneipe zu gehen, Urlaub auf Balkonien zu machen. Es geht auch ohne Geschäfte. Wir können die Grenzen dicht machen, kein Fußball mehr, keine internationalen Konferenzen, Stilllegung der Luftflotte, kein Tourismus, umfassende Verhaltenskontrolle per App. Also das, was jetzt kommt, das sind doch keine Hoffnungen auf die Zukunft, sondern das ist eine verdammte Seuche, die unserer Gesellschaft alles abverlangt, eine große Bewährungsprobe ist, und wir werden heilfroh sein, wenn wir die bewältigen können und wieder zu unserem Leben zurückkehren können, zu unserem sozialen und gesellschaftlichen Leben. Ob daraus dann wirklich ein Mehr an Besinnung auf das wirklich Wichtige entsteht, soziale Beziehungen, Familie, Muße und Bildung, da bin ich eher skeptisch.
Aber Herr Füchs, Delfine in Venedig, das ist doch toll, wie die Natur sich erholt. Ja?
Die Menschen sterben in Krankenhäusern wie die Fliegen, und es ist toll, dass die Delfine wieder in den Kanälen in Venedig sind. Also wenn man versucht, aus der Corona-Krise ein Modell für ökologische Politik und für die Klimapolitik zu machen, landet man auf einer ganz schiefen Ebene. Ja, der Ausnahmezustand ist kein Modell für die Klimapolitik. Wir brauchen, wenn wir tatsächlich unsere CO2-Emissionen auf null reduzieren wollen, eine CO2-neutrale Industriegesellschaft schaffen wollen, dann brauchen wir mehr Innovation, mehr Investition, mehr ökonomische Dynamik und nicht Stilllegung. Was wir jetzt einsparen an CO2, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und das wird wieder zurückfedern, wenn die Krise vorbei ist. Das nötig sind strukturelle Änderungen, sind Innovationen, und wir sollten nicht Corona als ein Moment von Angst als Zukunftsmodell verkaufen, sondern ökologische Politik, das muss ein großer Aufbruch nach vorne sein, in die Moderne und nicht in die Quarantäne der Gesellschaft. Hm.
Aber Sie haben immerhin ja eben auch schon gesagt, also wir sind nicht vorbereitet gewesen, wir haben eine falsche Krisenvorbereitung, wenn überhaupt. Das zeigt doch jetzt aber zwei Dinge. Also erstens, da sollte sich vielleicht was ändern. Und zum anderen, vielleicht sollte man mal auf Leute hören, die offenbar sich ein paar Gedanken zu solchen Geschichten gemacht haben, wie eben Bill Gates, den ich da schon erwähnt habe. Das ist doch immerhin schon mal etwas, oder?
Ja, wir waren sicher zu sehr in unseren Alltagsroutinen, ja, und haben ausgeblendet, das gilt ja auch für den Klimawandel, was an möglichen Gefahren, Bedrohungen unserer Zivilisation auf uns zurollt. Und wenn wir eins tatsächlich mitnehmen können, außer der Bedeutung von öffentlichen Institutionen, dann ist das, dass wir mehr Zukunftsorientierung brauchen und nicht einfach nur dieses Durchwurschteln in unserer Gegenwart. Das gilt übrigens auch für andere Themen wie die digitale Revolution. Wir werden vor dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen stehen in den nächsten Jahren. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zukunftsbewusstsein, sowohl in unserem Alltag wie in der Politik.
Ralf Füchs, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier bei uns waren.
Gerne.
Zugeschaltet über eine App, das ist heute möglich, in diesen digitalen Zeiten tatsächlich. Aber es klingt nicht ganz wie Studio. Ich hoffe, das war trotzdem für alle
in Ordnung. Das nächste Mal hoffentlich wieder live.
Richtig. Und ohne Maske dann auch hoffentlich.
Ja.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Sie auch, ja.
Bis zum nächsten Mal.
Und hoffen wir, dass wir gut durchkommen.
Ja. Tschüss.